Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Hier geht es heute um ein ganz wichtiges Thema, nämlich das Thema Trauma. Und ich habe mir eine Trauma-Expertin eingeladen. Bin sehr dankbar, dass sie hier ist, die großartige Dr. Eileen Thiel. Hallo, liebe Eileen.
Vielen Dank, liebe Sarah.
Eileen, magst du dich mal kurz selbst vorstellen?
Mache ich total gerne. Also ich bin Dr. Eileen Thiel, ich bin Diplompsychologin, Psychotherapeutin und Traumatherapeutin. Und ich habe sehr früh im Studium, ich habe Psychologie studiert, um Psychotherapeutin zu werden, und habe aber sehr früh im Studium gemerkt, wenn ich das Gehirn des Menschen nicht verstehe, das ist unsere zentrale Steuereinheit, dann habe ich wenig Chance, Einfluss zu nehmen. Und darum geht's mir bei der Psychotherapie. Und dann habe ich meine Schwerpunkte von Anfang an sehr früh im Studium auf die Neurowissenschaften gelegt. Habe am Max-Planck-Institut für Hirnforschung lange gearbeitet, da meine Doktorarbeit auch geschrieben. Genau, das ist so ein bisschen mein Hintergrund.
Super interessant. Bevor wir ins Thema reinstürzen uns, finde ich das immer ganz hilfreich, mal eine Abgrenzung zu machen, weil der Begriff Trauma ist ja ein großer Begriff. Und in meiner Arbeit habe ich am meisten, wenn ich diese Begriffe streife, würde ich sagen, mit Entwicklungstraumata zu tun und nicht mit posttraumatischer Belastungsstörung. Aber für die Menschen, die sich der Unterscheidung noch nicht bewusst sind, weil ich glaube, ganz viele, wenn wir über auch das innere Kind sprechen, über die Traumata, die uns so im Leben begegnet sind, sind es ja eher Entwicklungstraumata. Kannst du als Expertin uns das nochmal abgrenzen?
Ja, sehr, sehr gerne. Also, und das ist mir auch immer ein Anliegen, so wie du es beschreibst. Entwicklungstrauma ist so viel häufiger. Vielleicht fangen wir an. Es gibt die klassische posttraumatische Belastungsstörung, die schon als sehr schwere Erkrankung gilt. Und das tritt auf, meistens durch ein einmaliges Ereignis. Also wenn wir in einer schwierigen Situation sind, zum Beispiel Zugunglück oder Flutopfer, ja, diese Flutkatastrophe, also wir erleben einmal ein Ereignis, das schrecklich ist, in der wir uns befinden. Wenn wir dann entwickeln, viele Menschen eine posttraumatische Belastungsstörung. Das heißt, sie haben Intrusionen, sie haben Flashbacks, sie erleben das immer wieder, können sich schlecht davon distanzieren, entwickeln Schlafstörungen und sind gewisse körperliches Hyperarousal. Sie sind immer im Fight-and-Flight-Modus. Und dann haben wir jetzt neu eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Und bei der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung ist es so, oft auch im Erwachsenenalter, dass wir wiederholt Dinge erleben, die traumatisierend sind. Also vielleicht ist das in Beziehungen am einfachsten erklärbar. Wenn ein Mensch in einer Beziehung ist mit einem missbrauchenden Partner und der Missbrauch immer wieder passiert, egal ob emotional, physisch oder sexuell, dann handelt es sich um eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Und vielleicht, um das noch sehr klar zu sagen, weil ich glaube, das Wissen fehlt oft, um eine posttraumatische Belastungsstörung oder eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung klassifizieren zu dürfen oder diagnostizieren zu dürfen, braucht es ein Ereignis außergewöhnlicher Schwere oder von Lebensbedrohung. Und dann gibt es das Entwicklungstrauma. So, das heißt, wenn Eltern wiederholt ihr Kind abwerten, also emotional missbrauchen, dann ist das nicht eine außergewöhnliche Lebensbedrohung, wenn die Eltern immer wieder sagen, wie siehst du denn wieder aus und jetzt stell dich nicht so an und es reicht mal und hättest du das nicht besser machen können, dann ist das nicht außergewöhnlich bedrohlich und es ist auch nicht lebensbedrohlich. Aber über diese Kontinuität, und zwar in diesen jungen Jahren, wo wir auf Hilfe angewiesen sind und vertrauen und lieben und uns in eine Beziehung und abhängig sind, ist das extrem zerstörend. Und Entwicklungstrauma wird dadurch definiert, dass wir entweder einen Missbrauch haben, also ein schädigendes Verhalten von primären Bezugspersonen, das heißt emotionaler, sexueller oder physischer Missbrauch, oder wir haben, und das gilt immer zu unterscheiden, oder wir haben Vernachlässigung, vielleicht von Eltern, die suchtkrank sind oder die selber irgendwie krank sind und so mit sich beschäftigt sind, dass sie auf das Kind überhaupt nicht eingehen können. Physisch oder auch, und auch das reicht, emotional. Kinder, die sich nicht gesehen fühlen, die sich nicht gehört fühlen, die das Gefühl haben, ich bin überhaupt nicht in Verbundenheit. Es ist egal, ob ich hier bin oder nicht, keiner merkt's. Und die eine Last tragen, die viel zu viel ist in diesen jungen Jahren. Und das ist Entwicklungstrauma. Die Studien zeigen, wenn ich das noch erwähnen darf, dass ungefähr 33% der Menschen an einem Entwicklungstrauma leiden. Und wir reden da nicht drüber. Erschreckend, oder? Erschreckend, was Menschen erleben. Und wir schweigen. So viel vielleicht erstmal dazu.
Danke dir. Ja, ich finde, das berührt einen auch total, dass wir verlernt haben, zu reden und zu fühlen und uns mitzuteilen, emotional mitzuteilen, zu sagen, ich brauche Hilfe, mir geht's nicht gut, und das mit uns selbst ausmachen und eigentlich und also so wahnsinnig hart mit uns selbst werden, wenn wir jetzt mal sehen, viele Krankheiten, die dann ja symptomatisch sind, jetzt zum Beispiel ein Burnout, da pressen wir uns ja richtig rein. Ja, das ist ja nicht einfach da, sondern wir ignorieren uns so lange, wir sind so lange so hart zu uns selbst, wir pushen uns über unsere körperlichen Grenzen, über unsere mentalen Grenzen, wir stellen eigentlich jedes Bedürfnis hinten an. Dafür müssen wir, um das überhaupt zu tun, uns ja komplett abschalten und setzen alles andere vor unsere eigenen Bedürfnisse und auch jeden anderen. Und was steckt denn dahinter? Da steckt ja ganz oft dahinter, okay, ich muss jetzt funktionieren, weil ich bin sonst nicht gut genug oder ich bin sonst nichts wert. Ja? Und wenn wir uns angucken, und bitte berichtige mich, wenn das nicht so ist, aber wenn wir uns angucken, wo das herkommen kann, kann das eben sehr auch schon im Entwicklungstrauma die Wurzel liegen, weil wir uns nie gesehen gefühlt haben oder vielleicht auch, weil zu uns gesagt wurde, jetzt stell dich nicht so an, soll wieder alles sich um dich drehen, jetzt reiß dich doch mal zusammen, ja, oder vielleicht auch Kinder, die sehr, sehr früh Verantwortung übernehmen mussten. Ich höre das öfter, dass Kinder oft das Gefühl haben, sie sind die Familientherapeuten ihrer Eltern. Ja, wenn man merkt, zu Hause kippt die Stimmung und dann war das Gefühl, okay, ich muss jetzt irgendwie gucken, dass alle lachen oder gut drauf sind und ich muss mich um die kümmern. Das bedeutet ja, dass gar nicht immer nur klar ersichtlich sein muss, hey, meine Mutter war suchtkrank und konnte sich nicht um mich kümmern und ich habe kein Essen, kein Warmes bekommen, sondern dass das auch noch viel nuancierter stattfinden kann. Du hast es eben selber gesagt, du hast das Wort Missbrauch in den Mund genommen und hast gesagt, hey, wenn du nicht gesehen wurdest als Kind, da würde ich gerne noch mal hingucken. Was sind jetzt zu dem, was ich gesagt habe, deine Gedanken dazu? Und wenn wir dann nochmal dieses Wort anschauen, Entwicklungstrauma, weil ich weiß, dass da ganz viele Menschen draußen sind, die sagen, ja, eigentlich hatte ich es ja gut. Also ich wurde nicht geschlagen. Und ich hatte immer Klamotten und ich hatte immer was Warmes zu essen. Und trotzdem ist da was. Und trotzdem bin ich heute so zu mir und weiß gar nicht, warum. Und fühle mich selbst nicht und weiß eigentlich gar nicht, wer ich bin.
Absolut, ja. Da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, was so wesentlich ist, wenn wir eine posttraumatische Belastungsstörung haben, dann kommt sofort jemand. Also wenn wir, wie soll ich sagen, eine außergewöhnliche Schwere haben, wie ein Zugunglück, dann kommen sofort die Therapeuten und stehen uns bei. Erwachsenen, die ein einmaliges Erlebnis erlebt haben. Und das ist gut so. Das ist total wichtig und gut so. Aber wenn wir uns überlegen, und auch Erwachsene, die eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung erleben, die können sich Hilfe suchen. Aber Kinder sind völlig allein damit. Und wenn Kinder schlecht behandelt werden und missbraucht werden, dann hören sie nie auf, ihre Eltern zu lieben. Sie hören auf, sich selbst zu lieben. Und sie glauben, Warum habe ich schon wieder was falsch gemacht? Warum kann ich mich nicht zusammenreißen? Warum kann ich mich nicht noch mehr anpassen? Und warum kann ich mich nicht noch mehr kontrollieren? Und das ist so unglaublich traurig, weil Kinder keinen haben, der ihnen zur Seite steht, der ihnen sagt, es tut mir leid, dass du das erleben musst. Und das ist nicht okay. Und Kinder erleben keinen und müssen weiter funktionieren. Wenn die am Abend geschlagen werden oder gedemütigt werden oder sexuell missbraucht werden, dann müssen sie am nächsten Tag die Mathearbeit trotzdem schreiben. Und dann sagt der Lehrer, konzentrier dich jetzt mal, wir haben Mathe, was ist los? Und wir haben da überhaupt kein Bewusstsein für, was am Abend vorher noch passiert sein kann. Von einem Erwachsenen würden wir nicht erwarten, dass der am nächsten Tag auf die Arbeit geht. Von einem Kind schon. Und das berührt mich immer sehr tief. Und wenn ich das vielleicht sagen kann, das ist auch so das Ziel mit meinem Buch. Was mir so wichtig ist in diesem Trauma endlich überwinden, ist, denen eine Stimme zu geben, die keine haben und die keiner gesehen hat, weil wir nicht darüber reden. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass Kinder sind Symptomträger. Kinder zeigen, ob es ihnen gut geht oder nicht. Und die sagen, was ihnen nicht gut tut. Und die entwickeln Symptome und das ist gut so. Und dann kommen Eltern an, wie du schon gesagt hast, und sagen, es reicht jetzt mal, du übertraumatisierst, keiner hat damit ein Problem, hör mal auf damit. Und das ist ja auch die Schwierigkeit, wenn Eltern anfangen, zum Beispiel ihre Kinder zu schlagen, dann sagen Eltern, du provozierst mich immer so, musst du mich immer so reizen. Kinder sind nie schuld, wenn ihre Eltern sie schlagen, niemals. Und ich finde, das ist so wichtig, dass Kinder das wissen. Dass Kinder wissen, ich bin wertvoll, unabhängig davon, was ich tue. Und kein Mensch hat das Recht, mich abzuwerten, mich zu missbrauchen, mich zu schlagen oder mich hilflos mir selbst zu überlassen. Was mich oft sehr berührt ist, ich glaube, wir alle, auch ich habe den Satz gehört, lauf mir doch nicht immer zwischen die Füße. Viele von uns kennen diesen Satz. Und ganz ehrlich, die Aufgabe eines Kindes ist, je jünger, desto mehr zwischen den Beinen der Eltern rumzulaufen, damit es sicher ist. Ganz nah in der Bindung, ganz nah da sein, um geschützt zu sein, um sicher zu sein. Und wenn Eltern solche Aussagen tätigen, was läufst du mir zwischen den Füßen rum, dann ist das einfach nur gemein. Und das verletzt. Aber Kinder verstehen das nicht. Und dann denken Kinder, ja stimmt, ich bin dumm, ich bin immer nur am Weg. Anstatt zu begreifen, ich mache genau das, mache genau meine Aufgabe und ich gehöre genau an diesen Ort. Und es gibt so viele Beispiele, da könnte ich jetzt endlos welche nehmen, wo wir uns, glaube ich, alle wieder erleben können. Wenn wir etwas erleben, dass wir zum Beispiel Eltern backen einen Kuchen und wir mögen den nicht. Und wir sagen als Kinder, oh, der schmeckt mir nicht. Dann sagen Eltern, das ist undankbar. Ich hatte nie einen Kuchen und du kannst mal dankbar sein, dass du. Aber wir dürfen nicht äußern, danke für den Kuchen, aber den möchte ich leider nicht essen, weil er mir nicht schmeckt und es ist okay. Und ich glaube, da haben wir wenig Bewusstsein für. Wir machen Dinge, wir erwarten Dankbarkeit. Und es ist, wenn die nicht kommt, dann sind Eltern sauer. Und das Doofe ist ja, dass wir dieses Bild, was wir selber erlebt haben, oft weitergeben an die verschiedenen, also weiter an unsere Kinder. Und ich glaube, was so wesentlich ist, ist zu sagen, ich finde es gut, dass du das merkst, dass der Kuchen dir nicht schmeckt. Das ist okay, du musst ihn nicht essen. Du kannst dir gerne Banane oder ein bisschen Obst nehmen, wenn du magst. Das ist völlig in Ordnung. Wir haben so hohe Erwartungen, wie Kinder zu sein haben, damit auch. Ich war letztens, gerade gestern war ich in Berlin, auch für einen Podcast und da war eine Frau im Aufzug, die ist mit mir im Aufzug gefahren, weil ich einen schweren Koffer hatte und die hat ein kleines Kind dabei und der hat sich nicht gut benommen, der kleine Junge. Ich hatte so das Gefühl, der war autistisch. Der war vielleicht schon 3 oder 4. Dem war das zu viel. Der Bahnhof war alles zu viel und der Junge hat sich nicht so gut benommen. Und die Mutter hat sich entschuldigt und sagt, es tut mir leid und war sauer auf den Jungen. Und ich dachte, ich habe ihr auch gesagt, du musst dich nicht entschuldigen. Es ist völlig okay. Aber ich glaube, wir haben so oft die Tendenz, dass wir uns entschuldigen müssen für unsere Kinder und für, wir tragen so viel Schuld, finde ich, mit uns. Und ich glaube, das ist so das, was du auch angesprochen hast. Ich glaube, wir müssen begreifen, wir sind nicht schuldig. Und wir sind, jeder Mensch ist anders und jeder Mensch ist gut, so wie er ist. Und ich würde mir so sehr wünschen, und das ist so meine Hoffnung auch für das Buch, dass viele sich nicht mehr schämen und nicht mehr schuldig fühlen und merken, wie unglaublich wertvoll sie sind. Einfach nur dadurch, dass sie da sind.
Oh, da war jetzt so viel drin. Das Beispiel mit dem zwischen den Beinen laufen, ja, oder dass unsere Eltern sich für uns entschuldigen. Oder das Beispiel auch mit dem Kuchen, was ich da ganz oft mit erlebe, ist, dass Eltern etwas persönlich nehmen, was überhaupt nicht an sie persönlich adressiert ist. Es ist einfach ein Mitteilen, Kommunizieren des Kindes. Und dahinter steckt dann ja auch oft so, hey, okay, ich bin dir jetzt nicht gut genug oder ich habe meine Erziehung nicht gut gemacht und jetzt störst du hier die Leute. So, das heißt, da schwingt ja ganz viel Unverarbeitetes der Eltern mit, was dann eben jetzt auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird und wie du auch so schön sagst, was wir einfach weitergeben. Und diese Themen Schuld und Scham empfinde ich immer, sind auch einfach in der Erziehung oder grundsätzlich auch im Erwachsenenleben, das sind halt einfach die Killer. Wenn du dich abgewertet fühlen willst, schlecht fühlen willst, dann geh einfach den direkten Weg der Schuld und Scham. So, weil schuldig zu sein, es hat auch einen ganz klaren Platz in der Gesellschaft. Ne? Also Opfer zu sein ist natürlich auch nicht schön, aber schuldig zu sein, dann bist du noch der Böse, dann bist du das Problem, dann gehörst du abgestraft. Unsere Gesellschaft hat ein ganz klare Vorstellung, was mit Menschen passieren soll, die schuld sind. So, und das wird ja auf die Kinder übertragen. Ne? Du bist schuld, du machst was falsch, du störst die Leute, du bist undankbar, wie kannst du nur? Ich ermögliche dir ein Leben, was ich selbst nie hatte und so weiter und so fort. Das ist ja der direkte Weg ins Unglück und auch in dieses, da passiert ja was mit mir. Ne? Wenn ich mich schuldig fühle, wenn ich mich schäme, dann will ich mich eigentlich unsichtbar machen. Dann will ich mich in eine Ecke stellen, dass mich keiner sieht. Oder ich will es wieder gut machen. Und da sind wir jetzt vielleicht auch bei dem Thema, was ich eben angesprochen hatte. Ne? Ich gehe über meine Grenzen. Ich nehme mich gar nicht mehr wahr, weil ich will ja alles richtig machen. Ich will ja die Gute sein. Ich will ja auf der richtigen Seite stehen.
Ja, ich glaube, die Schwierigkeit ist, wir entwickeln ganz, ganz viele Schutzmechanismen. Also wir sind in Elternhäusern, die uns vernachlässigen oder missbrauchen, sind wir sehr verwundet. Und was wir dann tun, ist, dass wir ganz, ganz viele Schutzmechanismen entwickeln, wie so Schutzschilder, dass wir nicht wieder verletzt werden. Dass wir einfach nicht wieder so sehr verletzt werden. Und der eine wird perfektionistisch und guckt, dass er alles ganz oft kontrolliert und dass es genau richtig macht. Das aus Angst vor erneuter Abwertung. Ein anderer zum Beispiel wird ein People-Pleaser und guckt, dass er seine eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr wahrnimmt, weil zu oft Schuld verteilt wurde. Du denkst nur an dich. Immer wieder geht's, ne? Du bist ein Drama und mach Drama-Queen oder mich gruselt's immer, wenn ich Eltern Drama-Queen die über ihre Kinder reden höre oder sagen, oh, immer eine extra Wurst braten, wo ich denke, wo ist das Thema, wenn ein Kind was anderes braucht? Und ich glaube, aber vielleicht nur mal den einen Gedanken zu Ende. Ich glaube, das Besondere ist, wir alle haben viele Schutzmechanismen. Einer kann zum Beispiel sein, dass wir People-Pleaser sind. Wir stellen alle anderen zufrieden. Wir gucken immer, was der andere will. Und ich finde, das typische Merkmal beim People-Pleaser ist, der ist im Kontakt mit anderen Menschen und der verliert Energie. Wenn du mit dir selber im Kontakt bist, dann triffst du dich mit anderen und dann kannst du auftanken. Dann ist das total schön. Also mit lieben anderen Menschen. Wenn du als People-Pleaser dich mit lieben anderen Menschen triffst, verlierst du im Kontakt Energie und kommst heim, bist ausgelaugt, fühlst dich leer und energielos und die anderen fühlen sich energetisch. Und ich glaube, das Wesentliche ist, also das ist so ein Mechanismus. Ein Mechanismus ist, wir ziehen uns zurück. Wir gehen raus aus dem Konflikt und sagen, ich brauche erstmal Zeit für mich, Den Weg wählen Männer auch oft, aber auch Frauen. Und da sind dann Frauen in der Beziehung oft gefrustet, weil sie sagen, ich will im Kontakt bleiben und ich will nicht, dass du gehst. Aber das ist der Mechanismus, den sie vielleicht gelernt haben, um sich zu schützen. Und letztendlich heißt das nichts anderes. Mir ist das zu viel. Ich habe Angst, dass es wieder Konflikte gibt. Ich habe Angst vor Verletzungen. Und das ist mein Schutzmechanismus. Andere gehen vielleicht in den Kampf. Wenn die ein bisschen was an Konflikt spüren, greifen sie sofort an. Und man würde sie als schwierige Menschen bezeichnen. Aber sie gehen lieber in Angriff, bevor sie selber angegriffen werden. Und jeder entwickelt in Abhängigkeit von seiner Persönlichkeit und in Abhängigkeit von der Missbrauchssituation, die er erlebt hat, andere Schutzmechanismen. Aber es sind Schutzmechanismen und die machen uns unfrei. Und das ist wichtig. Und letztendlich sind die unglaublich anstrengend. So viel vielleicht, ja.
Ja, und kosten einfach nur Kraft und unfrei, also diese innere Freiheit nenne ich das immer. Na, wir können doch so sehr im Außen uns alles irgendwie so bauen, wie es irgendwie für uns klappt. Aber wenn es innen nicht klappt, dann wird es schwierig. Also auch viele haben ja auch das der Anpassung, ja, dass man reingeht in Räume und erstmal scannt, ja, wie ist hier die Lage, und man eigentlich so ein menschliches Chamäleon wird, um ja irgendwie dazu zu passen, bloß nicht aufzufallen. Dann kann ich auch nicht anecken. Andere, genau, People-Pleaser, Perfektionisten. Und egal, welchen Überlebensmodus wir da gewählt haben oder welche Schutzstrategie es ist, man ist ja eigentlich immer in high Alert, sag ich mal, und nie wirklich in einem beruhigten Zustand.
Ja. Das ist genau richtig gesagt. Also wir sind dann in einem Überlebensmodus. Und der ist durch biologische Überlebensmechanismen geprägt. Also durch Fight, Flight, Freeze oder Fawn. Also durch Flucht, Kampf, eingefroren sein oder Beschwichtigung. Und da, wenn ich das an dieser Stelle sagen kann, ist auch die Parallele zu ADHS so da. Da sind wir auch im Überlebensmodus. Wir sind sehr im Außen. Und wir können uns nicht auf den Moment konzentrieren. Auch das ist eine Reaktion, die das beschreibt Marty zum Beispiel sehr gut. Also beschreiben einige Traumatherapeuten sehr, sehr gut, dass die Ähnlichkeit zwischen Hypervigilanzzustand und ADHS sehr hoch ist. Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch deutlich mehr rausgearbeitet werden. Aber wesentlich ist, dass ich in einen ruhigeren Zustand kommen kann. Aber vielleicht nochmal, wir haben vorher gesellschaftlich gesprochen, was das mit uns macht. Und ich glaube, wir leben zum Beispiel in einer Gesellschaft, in der wir so gut wie nie über Gefühle sprechen. Wir reden über Gefühle, indem wir sagen, es geht mir gut oder schlecht. Gut ist kein Gefühl, schlecht ist kein Gefühl. Wenn ich eine Freundin frage, wie geht's dir, dann ist die Standardantwort gut, schwierig, passt schon, muss. Aber wir sagen nicht, wie es uns wirklich geht. Wir haben verlernt, darüber zu reden. Weil so wie du vorher gesagt hast, wir übertraumatisieren, es reicht jetzt, sei nicht undankbar, du musst das Positive sehen. Und dann lernen wir, überhaupt nicht mehr zu gucken, wie es uns geht, sondern nach außen hin zu strahlen. Und ich glaube, es gibt so viele Menschen, denen es innerlich so schlecht geht und die kämpfen, aber nach außen hin strahlen. Und wir sehen das nicht. Ich finde immer, wenn man sich die Zahlen anschaut für Depressionen, für Angsterkrankungen, für Traumatisierung, für Schmerzstörungen, wir sehen diese Menschen im Außen nicht. Im Außen sind alle und alle lächeln. Wir sehen das Leid nicht. Und das ist so unglaublich traurig, weil genau das macht das Leid noch so viel schlimmer. Und wenn wir Menschen fragen, wie es ihnen geht, dann sagen wir in aller Regel, vielleicht sagen wir noch, ist gerade schwierig, ja? Und vielleicht sagt jemand noch, ich habe gerade eine schwierige Situation mit meinem Chef. Der ist sehr, sehr dominant und ich bin da sehr am Kämpfen. Dann würden wir schon sagen, wow, das ist sehr selbstoffenbarend. Aber er benennt kein Gefühl. Wenn jetzt jemand hingehen würde und würde sagen, mein Chef ist sehr schwierig, der ist sehr dominant und der fordert ganz, ganz viel von mir und der will auch, dass ich ständig Überstunden mache, dann haben wir das Gefühl, wow, das ist jetzt aber selbstoffenbarend. Aber auch da beschreibt noch keiner das Gefühl. Wenn jetzt jemand sagt, mein Chef will ständig, dass ich Überstunden mache. Und das ist für mich schwierig, weil meine Eltern auch immer so überhohe Erwartungen hatte und ich konnte die Erwartungen auch schon nicht erfüllen. Auch dann spreche ich über kein Gefühl. Erst wenn ich sagen würde, ich fühle mich ganz klein und minderwertig und ich fühle mich ganz hilflos und ohnmächtig, ich weiß gar nicht, wie ich dem begegnen kann, dann erst benennen wir ein Gefühl. Also ich glaube, im Alltag finden wir ganz viele Worte, aber wenig Worte für Gefühle, die wir haben. Und das finde ich so unglaublich traurig, weil damit bleiben die Menschen allein und einsam, auch mit den schlimmen und schrecklichen Dingen, die wir erleben.
Und drüber sprechen, also wenn wir drüber sprechen könnten, wäre das schon mal ganz, ganz viel wert, finde ich, weil es auch einen Raum eröffnet, weil wir dann merken, du hast es ja eben auch gesagt, wenn wir uns die Zahlen angucken, ich bin ja nicht alleine damit. So vielen Menschen, denen ich auf der Straße begegne, beim Einkaufen begegne, aus meiner Familie, aus meinem Arbeitsumfeld, aus der Chefetage, haben ähnliche Gefühle und Gedanken, über die sie nicht sprechen.
Ja.
Das heißt, sich mitzuteilen ist schon mal eine Sache. Und dann eben aber auch, das glaube ich, ist wichtig, um mich überhaupt mitteilen zu können, Emotionen zu spüren wieder, Körperwahrnehmungen zu spüren, was passiert da jetzt gerade mit mir, wenn ich zum Beispiel ein Gefühl wahrnehme, was schon sehr alt ist, was ich immer wieder wegdrücke, wo ich auf einmal eine Angst in mir spüre, irgendwas in mir zieht sich zusammen. Und ich finde ja manchmal, es ist schwierig, ein Gefühl zu benennen. Und es ist oft einfacher, am Anfang für Menschen über Körperwahrnehmungen zu gehen. Zu sagen, hey, ich spüre jetzt, ich kriege irgendwie keine Luft mehr, Aileen. Geht irgendwie nicht mehr so. Ja. Und dann zu gucken, okay, was passiert da in mir? Und da sich auch auf eine Reise zu begeben, offen zu bleiben für das Gefühl. Man muss es nicht gleich kategorisieren können, einordnen können. Ich glaube, das ist am Anfang schwierig.
Ja.
Sondern da zu bleiben, solange es geht. Und dann mit der Zeit zu merken, hey, das kommt immer mal in bestimmten Situationen und vielleicht ist auch ein Gedanke dahinter und vielleicht ist der Gedanke auch und wahrscheinlich viel älter als jetzt das, gerade was ich da das Szenario auf der Arbeit habe, dass mein Chef mich zu viel fordert, sondern wann, das kenne ich schon, das ist viel älter, das habe ich schon, trage ich schon länger in mir und dann begebe ich mich auf so eine Art Zeitreise und langfristig kann ich dann eben merken, hey, die Bedrohung im Hier und Jetzt, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Das ist keine richtige Bedrohung. Und da eben in den Kontakt mit den Emotionen zu kommen, wie siehst du das? Und hast du da irgendwas, was du uns mitgeben kannst?
Also vielen, vielen Dank. Da war auch so viel drin jetzt. Vielleicht darf ich noch ein ganz kleines Stückchen vorher anfangen. Ich glaube, dass die Schwierigkeit ist, dass wir alle nicht über Gefühle sprechen. Also, wie soll ich sagen, ich habe lange gewusst, dass ich nicht gut mit Emotionsregulation bin. Ich habe lange gewusst, dass ich keinen guten Kontakt zu meinem Körper hatte. Aber erst als ich Emotionsregulation und Nervensystemregulation für mich gelernt habe, habe ich gemerkt, die anderen können das auch nicht. Weil wir reden da ja nicht drüber. Wir haben da gar kein Bewusstsein für. Das ist mir lange nicht bewusst gewesen. Lange dachte ich immer nur, das ist mein Makel und und das ist so traurig, dass wir denken, wir sind am Kämpfen und allen anderen geht's gut, weil die lachen. Wir lachen ja auch. Aber zu merken, wir kämpfen auch und die anderen kämpfen auch. Und ich glaube, es wäre so leichter, gemeinsam darüber reden zu können und einander zu helfen. Und vielleicht nochmal zu dem Punkt, was mich total berührt immer wieder und auch traurig macht, ist, dass wir einander auf der Gefühlsebene nicht ernst nehmen. Und ich glaube, das macht Beziehungen so schwierig. Also wenn, wie soll ich sagen, wenn wir zum Beispiel einer Freundin sagen, ich muss unbedingt abnehmen, dann sagt die Freundin, ach was, du musst doch nicht abnehmen. Die sagt nicht, ich verstehe, wenn du dich mit deinem Gewicht nicht wohlfühlst, ist das okay. Dann mach das, kann ich dich unterstützen. Das ist nicht der Punkt. In aller Regel, wenn wir etwas sagen, kommt, ach was, ist doch nicht der Fall. Und dann kommt ein, ah, das stimmt doch nicht, was du gerade sagst. Auch wenn das sehr, sehr gut gemeint ist. Oder mal angenommen, wir lernen für eine Prüfung. Oder bereiten uns auf irgendwas vor und sagen, oh, ich habe nicht mehr so viel Zeit, ich fühle mich gestresst. Dann sagen die anderen, ach komm, du machst es doch immer super. Das läuft doch, du kriegst es doch hin. Das ist ermutigend gemeint. Aber was wir ganz selten sagen ist oder ganz selten hören ist, es tut mir leid, dass es gerade so schwer für dich ist.
Wenn ich da kurz einhaken darf, weil das finde ich so toll, dass du das sagst, weil ich glaube, wir haben verlernt, einfach nur zuzuhören und da zu sein. Und der Grund dafür ist ganz oft eben, dass wir Angst davor haben, dass es jetzt schwierig wird. Dass jetzt ich in dieses Gefühl reingehe mit meiner Freundin. Es ist natürlich nicht meins, es ist ihrs. Aber zu sagen, hey, ich kann dir jetzt keine Lösung anbieten. Ist ja auch im Coaching so. Also der erste Coaching-Grundsatz ist, du kannst keine Lösung anbieten. Ja, darfst du gar nicht. Und dass wie viele das verlernt haben oder auch wir, das schon eine Beklemmung ist, ja, den Raum einfach nur dafür zu halten, dass da jetzt dieses Gefühl ist, meine Freundin fühlt sich nicht gut und ich kann es jetzt nicht auflösen für sie. Sie kann es auch nicht auflösen, aber es soll auch jetzt überhaupt gar, ich muss keine Lösung anbieten und das auszuhalten. Ich glaube, das ist eine, das haben wir verlernt, da haben wir irgendwie Angst vor. Klar, wenn wir vor unseren eigenen Emotionen Angst haben, haben wir davor eben auch Angst. Oder auch gerne, man fühlt sich halt direkt angegriffen, ist ja oft in Beziehungen oder auch in allen möglichen Beziehungskonstellationen. Ne? Also bleiben wir mal bei dem Eltern-Kind-Beispiel, wenn ich als erwachsene Frau dann zu meinen Eltern gehe und sage, hey, damals, das hat sich für mich nicht gut angefühlt, da arbeite ich heute noch dran. Und die dann sagen, ja, nee, also komm, das bildest du dir jetzt aber ein. So, ja. Das ist dann aber auch oft, weil natürlich sie sich angegriffen fühlen. Ne? Sie wollen sich jetzt selber in ihrer Rolle nicht unangenehm fühlen. Das heißt, mein Gegenüber hat, warum auch immer, gibt es verschiedene Motive dann, aber auch in Beziehungen, romantischen, warum knallt es da so oft? Weil man immer das Gefühl hat, ja, wenn ich jetzt sage was, wenn ich jetzt sage, Aileen, das, was du gesagt hast, verletzt mich, dann kommt bei meinem Gegenüber dann an, ja, Sarah sagt, ich bin ein schlechter Mensch. So. Na, die nimmt mir was von meinem Teller weg. So.
Richtig. Und schon sind wir im Konflikt. Und ich glaube, das ist so schwierig, ja, weil wir, dadurch, dass wir nicht emotional sprechen, wird Beziehung schwierig. Und deswegen wird Beziehung so unbefriedigend, weil wir gar nicht wissen, wo der andere steht, weil wir nicht gelernt haben, zuzuhören, um zu verstehen. Vielleicht fangen wir noch ein Stückchen früher an, denn ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir versuchen uns zu optimieren. In der Schule haben wir ganz viele Fächer. Ich wäre ja wirklich ein Freund davon, dass die einen eher musisch, die anderen eher sprachlich, dass jeder seine Fähigkeiten leben kann. Aber wir haben so das Schulkonzept, jeder muss alles. Und das macht es schwierig. Ich glaube, wir alle haben in der Schule irgendwann gehört, dass das, was wir tun, nicht ganz richtig ist, dass wir uns optimieren müssen. Der eine hat gelernt, du musst dich öfters melden. Der sich so oft gemeldet hat, hat gehört, nimm dich mal ein Stück zurück. Der schriftlich sehr gut war, hat gehört, du musst dich mündlich mehr einbringen. Der mündlich gut war, hat gehört, du musst schriftlich mehr üben. Also der schüchtern, also jeder hat irgendeine Aufgabe gehabt. Jeder hat irgendwie gehört, wer oder weniger. Und es gibt, ist, glaube ich, keinen von uns, der in der Schulzeit immer gehört hat, du machst das super, genau so weiter. Und ich glaube, was so wichtig ist, ist, dass wir Menschen viel mehr stärken und ermutigen. Da kommt viel mehr Potenzial raus. Dann können wir unser Potenzial entfalten, anstatt immer wieder zu hören, das ist nicht gut, pass dich an, mach anhand einer Norm, wie wir sein sollen. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass auch Eltern genau diese Normen erlebt haben und versuchen, ihre Kinder in so eine Norm zu pressen, anstatt zu sagen, jetzt bekommen wir ein Baby in unsere Familie, ein Geschenk, ein Wunder. Und jetzt gucken wir, wie dieses Wunder ist und wir passen uns an dieses Kind an. Also wir schauen, wenn es ein Beobachter ist, ist es ein Beobachter. Und wenn es ein Macher ist, ist es ein Macher. Und wenn es was auch immer, dann ist es okay. Ja, also wir nehmen das Kind so an mit seinen Stärken und probieren das aus und bieten dem Kinder Sachen an. Aber in aller Regel haben wir klare Vorstellungen, was der Junge zu machen hat, was das Mädchen zu machen hat, wie das in der Familie schon immer so war, wie das in der Familie schon immer so erwartet wurde. Und dann wird man so in eine Richtung gepresst, wie man zu sein hat. Und das macht vor allem unglücklich. Ja, das ruft ganz, ganz viele Schutzmechanismen hervor, aber es macht vor allem unglücklich, anstatt dem Kind zu sagen, ich sehe, du bist ein Beobachter und das ist toll. Oder ich sehe, du bist ganz sportlich und das ist großartig. Oder du bist ganz kreativ und das ist toll. Es gibt kein, also ich glaube, wir müssen uns viel mehr annehmen, wie wir sind. Aber so viel nur dazu. Der Punkt, den du vorher gesagt hast, war, was wir brauchen, ist ein einfach Dasein füreinander. Und wir können ja noch nicht mehr für uns da sein. Wir sind Lustmaximierer und Unlustminimierer. Das heißt, wenn wir irgendwie uns abgelehnt fühlen, und wir alle kennen dieses Gefühl, wir alle fühlen uns mal abgelehnt. Wenn wir uns abgelehnt fühlen, dann ist das ein ganz unangenehmes Gefühl, das wir gar nicht halten können. In aller Regel wird es schnell verdrängt und dann machen wir irgendwas anderes. Aber bei der nächsten Ablehnungssituation kommen all die Ablehnungsgefühle wieder hoch und sagen, und das kann man neurobiologisch gut erklären, und dann sagen die, hey, da bin ich wieder. Hast du jetzt Zeit, dich um mich zu kümmern? Und wir denken erst recht, oh nein, auf gar keinen Fall. Und dann laufen wir noch mehr weg. Und so kumuliert sich das, wie du das vorher so schön beschrieben hast. Dann kumuliert sich das immer mehr und wir fühlen uns völlig überwältigt und wollen gar nicht mehr hinschauen. Und bei anderen fühlen wir uns hilflos, wenn andere uns erzählen, dass es ihnen nicht gut geht, dann wissen wir gar nicht, was sagen wir jetzt. Und wir versuchen, was ganz Schlaues zu sagen. Wir versuchen irgendwie, ich feiere immer die Freunde von Hiob. Das ist so eine alte Geschichte aus der Bibel. Hiob hat ganz viel erlebt. Der hatte 10 Kinder, die sind alle gestorben. Der hatte ganz viele Knechte und Bedienstete und ganz viele Tiere. Der war sehr reich und der hat von einem Schlag auf den anderen alles verloren. Und der hatte von Kopf bis Fuß Aussaat. Dem ging's richtig schlecht. Der war lebensmüde. Und dann kamen seine Freunde, die haben davon gehört, die waren Tagesreisen weit entfernt und sind gekommen, die sind angereist. Und unterwegs haben die sich unterhalten und haben gesagt, was sagen wir, Hiob? Sollen wir sagen, es wird wieder? Nein. Sollen wir sagen, es kommen bessere Zeiten? Nein. Sollen wir sagen, Gott wird es schon richten? Nein. Und die waren sich einig, es wird nichts helfen. Weise Männer, ich feiere die. Von denen können wir so viel lernen. Was sie gemacht haben ist, die waren 7 oder 10 Tage einfach nur bei ihm. Tag und Nacht haben die bei ihm gesessen. Ohne ein Wort zu sagen, weil auch kein Wort helfen würde. Die Situation war einfach nur schrecklich. Da hilft, manchmal helfen Worte nicht. Aber das Gefühl, was sie gesagt haben, nonverbal war, wir sind da. Und wir lassen dich nicht allein. Und das ist großartig. Und als es ihm dann wieder besser ging, dann sind die weitergezogen. Aber genau das brauchen wir, dass jemand in unseren schlimmsten Situationen da ist. Wir brauchen keinen Ratschlag. Wir brauchen keinen, aber dass jemand da ist, uns nicht allein lässt und mit uns fühlt. Das ist das, was wir brauchen und was sich so unglaublich gut anfühlt. Und die positive Nachricht, wenn wir gerade keinen haben, der das tut, dann können wir das auch für uns selber. Also das ist so wesentlich, dass wir uns nicht allein lassen. Und das tun wir, indem wir verdrängen, indem wir sagen, jetzt gehe ich weiter, ich mag dieses Gefühl nicht haben, Ablehnung oder Hilflosigkeit, Ohnmacht. Und dann verdrängen wir das. Damit lassen wir uns selber auch immer wieder allein. Völlig verständlich, wie du auch erklärt hast, ne?
Und ich kannte die Geschichte von Hiob gar nicht. Wahrscheinlich kommt auch Hiobs Botschaft davon, ja, habe ich jetzt gerade gedacht.
Ja.
Aber was seine Freunde ihm ja auch dadurch gezeigt haben, es ist okay, wenn es dir nicht gleich wieder gut geht. Ja. Na, weil das ist ja auch etwas, wenn ich immer eine Lösung anbiete und sage, ah, das wird schon und na, ist doch nicht so, dann gebe ich dem anderen ja auch das Gefühl, hey, jetzt na, ist aber auch mal gut. Also, dass er sich gar nicht entfalten kann. Auch da ist ja dann wieder unbewusst die Zensur von Gefühlen und Emotionen da. Du hast, Aileen, ein, ist eben schon angesprochen, ein ganz, 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 ganz tolles Buch geschrieben, Trauma endlich überwinden. Trauma endlich überwinden. Es ist ein, für die, die es jetzt hier nicht sehen im Video, es ist wirklich ein dickes Buch. Es ist ein Buchrand voll mit Wissen von dir als Expertin und auch mit ganz vielen Erklärungen, aber auch Anleitungen. Ich finde immer das Wort Tipp so blöd, weil das immer so ein Tipp. Aber ja, Hinführungen, wie ich auch mit mir selbst arbeiten kann. Du hast gerade so schön gesagt, ich kann ja für mich selber da sein. Kannst du vielleicht wirklich mal einen so einen Ansatz aus deinem Buch teilen, jetzt auch in dem Bereich, in dem wir uns jetzt hier gerade bewegen, ne? Wie schaffe ich das, für mich da zu sein? Oder wie schaffe ich auch, mich zu regulieren in einem Moment? Weil ich glaube, viele von uns müssen sich vielleicht auch erstmal kurz regulieren können, um überhaupt für uns da zu sein. Weil wenn ich dann mich körperlich und seelisch und emotional so fern von mir fühle oder zum Beispiel einfach in einer tiefen Angst jetzt gerade bin, in einem Zustand, dann ist es schwer zu sagen, ach, jetzt setze ich mich mal hin mit mir selber und bin mal mit mir da und gucke mir mal die Angst an. Davor kommt wahrscheinlich erstmal das, hey, ich muss jetzt erstmal hier aus dieser Situation kommen, um mich zu regulieren, um überhaupt aus diesem Fight-Flight-Freeze-Modus rauszukommen.
Ja, absolut. Da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, also du hast vorher das Beispiel mit Burnout angesprochen. Wenn wir uns das anschauen, dann ist so typisch, ein Mensch, der einen Burnout hat, der geht über ganz, ganz, ganz viele Grenzen hinweg, bis es zum Burnout kommt. Also das heißt, der hat Schlafstörungen. Der kann zu Hause nicht mehr abschalten. Er ist permanent in Unruhe. Er denkt nur noch über die Arbeit nach. Der Körper produziert ein Symptom nach dem anderen und zu sagen, mir geht's nicht gut. Und wir haben immer wieder drüber hinweggehört, bis wir irgendwann zusammenbrechen. Und was so wichtig ist, mal so als Beispiel, wenn wir zu unserem Chef gehen und wir merken, in der heutigen Zeit, viele Menschen sind beruflich völlig überlastet, wenn viel zu viel Arbeit da ist oder wieder irgendwie Kürzungen, Personalkürzungen, auf einmal hat man zwei Kollegen weniger, aber die anderen müssen die Arbeit mitmachen. Passiert in so vielen, an so vielen Arbeitsplätzen. Und wenn man dann zum Chef geht und seinen ganzen Mut zusammennimmt, das kostet richtig viel Mut und sagt, Chef, mir ist das gerade zu viel. Ich habe viel zu viel Arbeitslast, ich schaffe das nicht. Dann sagt der Chef in aller Regel, du schaffst das, komm, wir müssen noch kurz durchhalten oder ich weiß, ist gerade viel, ist für uns alle viel, das dauert nicht mehr lang, ich stelle bald jemand Neuen ein, wir schaffen das, komm, auf, bisschen noch, aber ich sehe dich. Nein, der sieht uns nicht. Und was so wichtig ist, wir nehmen einander nicht ernst. Und das ist gerade auf einer emotionalen Ebene überall, das machen wir in allen Bereichen. Wir gehen vom Positiven aus, wir sehen was Positives, wir machen Mut, aber wir hören nicht zu. Und was ich brauche, zu deiner Frage, um zu deiner Frage zurückzukommen, wenn ich mit mir selber in Kontakt bin, und das beschreibe ich am Anfang des Buches, wie viele Lügen wir erzählt bekommen haben. Und wir glauben Eltern, jetzt mach kein Drama draus, guck nach vorne, muss weitergehen, achte auf das Positive. Das negiert ja all das, was nicht gut war und da ist. Wenn ich jetzt mit mir im Kontakt bin und erstmal erkenne, was es eigentlich alles nicht war von dem, was ich gelernt habe und gedacht habe, dass es wahr ist und dass es gut ist und richtig ist. Wenn ich das erkenne und merke und bei einem Chef sitze im Gespräch und ihm sage, wenn der Chef sagt, hey, mach weiter, nur noch kurze Zeit, es wird besser. Und ich dann merke, stopp, Chef, dieser Moment, dass ich nicht mehr kann, der ist gekommen. Ich bin überlastet, ich kann jetzt nicht mehr. Ich würde gerne weitermachen und dieses Weitermachen und nach vorne gucken, das mache ich schon seit einigen Monaten. Aber jetzt ist der Moment gekommen, wo ich nicht mehr kann. Dann glaube ich, dass bestimmt 90% der Chefs oder Chefin zuhören und sagen, okay, wir gucken, wie wir eine Entlastung hinkriegen. Also ich glaube, wir funktionieren alle in diesem System, nach vorne schauen, weitermachen. Wenn ich bei mir ankomme und eine Verbindung zu mir selber habe, deswegen gehe ich da in meinem Buch so sehr drauf ein, dann merke ich, dass ich dem Chef sagen kann, du, dieser Punkt ist gerade jetzt schon erreicht. was finden wir für eine Lösung? Und dann bin ich mir sicher, dass die meisten Chefs eine Lösung finden. Die meisten sagen, okay, wie können wir dich entlasten? Was würde helfen? Ganz konkret. Weil keiner will, dass jemand 3 Monate oder 4 Monate ausfällt wegen einem Burnout. Und aber was ich brauche, ist, ich muss mein Nervensystem regulieren, das ist das eine, und ich muss die Emotionen verarbeiten. Aber womit ich auf alle Fälle anfangen kann, ist, dass ich erstmal wahrnehme, dass das, was ich empfinde, ist wahr. So wie du es beschrieben hast, dass mein Körper reagiert immer richtig. Mein Körper ist mein bester Freund. Und was ich bei meinen Kindern immer mache, und ich habe 3 Kinder, 15, 13, 11, ist, ich will, dass sie auf ihren Körper achten. Ich will, dass sie merken, wenn sie erschöpft sind. Ich will, dass sie merken, wann sie Hunger haben und wann sie vielleicht keinen Hunger haben. Ich will, dass sie spüren, wann kann ich mich gerade konzentrieren und wann nicht? Und wann ist es sinnvoller, vielleicht eine Plätzepause zu machen und später die Hausaufgaben zu machen, als jetzt da zu sitzen und irgendwas zu lernen, wo eh nichts in den Kopf geht. Und sich danach noch schlecht zu fühlen, dass wir in diesem Modus, kein Erwachsener würde das tun. Wenn wir gerade uns nicht konzentrieren können, mittagstief oder was auch immer, und wir können uns gerade nicht konzentrieren, dann machen wir halt mal irgendwas anderes und machen danach weiter. Von Kindern wird oft erwartet, nee, du lernst jetzt für die Arbeit und danach darfst du rausgehen spielen. Aber wenn wir gerade keine Konzentration haben, dann sitzen wir halt wir alle kennen das, dann sitzen wir, gucken in ein Buch, aber wir machen gar nichts. Wir warten, bis die Zeit rum ist, dann kriegen wir vielleicht noch eine Ansage von den Eltern. Und das ist so traurig. Was wichtig ist, ist, dass ich merke, wann ist meine Zeit? Und was brauche ich, um mich zu regulieren? Was brauche ich, um wieder denken zu können? Um wieder fit zu sein? Und natürlich auch, wie soll ich sagen, wenn ich dann kann ich in solchen Situationen beim Chef sitzen und sagen, oder vielleicht nochmal ein anderes Beispiel. Wir hatten das Beispiel mit Beziehungen. So ein klassisches Beispiel, Mann und Frau fahren Auto. Der Mann fährt, ist jetzt sehr, sehr plakativ, aber Übertreibung macht manchmal veranschaulich. Und sie fährt Auto und sagt, ich habe Angst, kannst du bitte ein bisschen langsamer fahren? Und das ist genauso, wie du es beschrieben hast vorher. Dann hört er Kritik. Er sagt dann in aller Regel irgendwas in Richtung, ich fahre nicht so schnell und so viel darf ich hier fahren und ich weiß nicht, was du wieder hast. Fahr doch selber. Ich habe noch nie einen Unfall gebaut. Aber er geht nicht darauf ein. Sie sagt nicht, du fährst schlecht. Sie sagt, ich habe Angst. Das sagt was über sie aus. Wir hören nicht zu, wir gehen von unserem Standpunkt aus. Und vom Standpunkt, du musst durchhalten und ist jetzt so, musst du mal loslassen. Vertrau mir doch mal. Aber wenn wir Angst haben, können wir in dem Moment nicht vertrauen. Sondern die richtige Antwort wäre zu sagen, was kannst du gebrauchen? Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, mein Vater hat geraucht. Der hat nie im Auto geraucht. Aber der hat noch so ausgeatmet und hat sich dann ins Auto gesetzt. Mir ist immer schlecht geworden bei der Autofahrt. Immer. Und ich habe immer gedacht, ach, ich bin eine schlechte Autofahrerin. Und ich musste immer gucken, dass ich nicht breche und dass ich irgendwie... Und ich habe immer gedacht, ich bin verkehrt. Bis ich irgendwann kapiert habe, dass wenn keiner im Auto raucht, geht's mir gut. Und dann fahre ich total gerne Auto. Und dann bin ich eine gute Autofahrerin. Und zu verstehen, das ist nicht mein Thema gewesen. Das ist so unglaublich befreiend und das verbindet uns mit unserem wahren Selbst.
Das waren so tolle Beispiele. Danke, liebe Eileen. Mhm. Und was mir noch so als Gedanke auch gekommen ist, ist, ne, du hast ja das Wort wahres Selbst benutzt und dass eben dieses wahre Selbst, unser Körper lügt nie. Ja, und wenn wir uns da erlauben, da mit dem in Kontakt zu kommen und man kann ja auch unterscheiden in wahres Selbst und falsches Selbst. Und wir haben uns eben komplett über die Jahre in so einem falschen Selbst manifestiert, das komplett nach außen gerichtet ist. Also was von dem Feedback, was wir bekommen haben letztendlich. Und es kann auch schwierig sein am Anfang. Also es ist mir so gekommen bei dem Beispiel mit dem Job, ne? Weil das war so toll, wie du das gesagt hast. Ja, wenn wir wirklich uns zeigen und sagen, hey, wie geht's mir wirklich? Und ich glaube, da vorgeschaltet ist noch auch oder kann sein bei manchen Menschen oder bestimmt bei vielen dieses, hey, ich muss auch etwas loslassen, nämlich dieses falsche Selbst, also diese Idee von der Person, die ich eigentlich nicht bin, aber an der ich halt so lange festgehalten habe, ja, so ein Teil so eine Persönlichkeit, in die ich mich irgendwie kristallisiert habe, von der ich ja immer gedacht habe, wir machen das ja nicht, weil wir dumm sind, sondern weil wir sehr intelligent sind und das unser Überlebensmodus ist. Und den ich jetzt 45 Jahre gedacht habe, ey, ich muss aber die sein, die alles schafft, weil sonst bricht dieses...
Und die andere gerne auch sehen, wenn ich das ergänzen darf. Das macht es so schwer, die wir denken, die wir sein müssen und die andere so gerne auch sehen.
Mhm. Absolut, weil das natürlich auch für andere oft auch nützlich ist, sagen wir mal so. Und da auch diesen uns zu erlauben, dieses wahre Selbst damit in Kontakt zu kommen und zu sagen, das ist auch in Ordnung, das ist gut, das ist schön, das darf da sein, diese Sarah darf da sein. Und ich darf diesen anderen Teil, diese Sarah, die eigentlich nicht mein wahres Selbst ist, die immer tough ist und funktioniert, die bin ich eigentlich gar nicht. Die ist niemand und die muss ich auch nicht sein. Und ich finde das immer ganz magisch, wenn man sich das mal erlaubt. Und das ist ja auch so ein Randtasten. Das ist ja nicht eine Phönix aus der Asche Entscheidung und jetzt bin ich hier, sondern das ist, glaube ich, ein Übungsfeld auch. Und wenn man das aber sich erlaubt und dann merkt, mein Kartenhaus bricht nicht zusammen. Mhm. Es bricht nicht zusammen. Dieses Katastrophieren aufhört, diese Angst. Wenn ich nämlich dann dieses positive Feedback von meinem Chef bekomme und vielleicht kriege ich kein positives und trotzdem ist ein anderer Weg zu sehen, ein anderer Umgang damit. Und es ist eben nicht das, es bricht alles zusammen, weil ich diesen Teil meiner Persönlichkeit hinterfrage, loslasse und tiefer dringen kann und dahin kommen kann, wie ich eigentlich wirklich bin und wie es auch, was ich auch verdient habe. Ne? Wir alle haben ein gutes Leben verdient.
Ja.
So, du hast absolut ein gutes Leben verdient.
Ja, absolut. Also, und ich finde, beim Chef geht es noch ganz gut, mehr bei uns zu sein und zu sagen, das ist mir jetzt zu viel. Und wenn der Chef sagt, hey, wir müssen durchhalten und so, ne, und du schaffst das ist machbar, dann zu sagen, ich bin zu dir gekommen, weil es mir jetzt zu viel ist und weil es gerade nicht machbar ist. Und dann kann man in aller Regel, findet man eine gute Lösung. Das habe ich ganz oft erlebt. Aber man muss es nochmal sagen. Und es ist traurig, aber momentan ist es noch so. Aber immerhin, das ist auch gut. Das ist auch ein schöner Weg. In Beziehungen ist das viel schwieriger. Also gerade auch in romantischen Beziehungen. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass wir, wie soll ich sagen, nicht, also wir kommen mal zurück zu dem Beispiel beim Autofahren. Wenn sie sagt, sie hat Angst und er das klein macht, dann wird sie das nächste Mal nicht mehr sagen, dass sie Angst hat. Dann wird sie das nächste Mal, das ist ja die primäre Emotion, ist die Angst. Dann reagiert sie mit der sekundären Emotion und das ist oft Wut. Und dann sagt sie vielleicht, jetzt fährst du schon wieder so schnell. Und dann ist man im nächsten Konflikt. Aber dann wird so wenig klar, was eigentlich dahinter steckt. Nämlich, nämlich die Angst, die ist dann nicht mehr spürbar. Und dann kriegt man den Konflikt auch nicht gelöst. Und dann wird er sagen, jetzt übertreibst du wieder. Und dann ist man mitten im Konflikt und keiner fühlt sich gesehen und verstanden. Und das ist, glaube ich, das, was wir oft erleben. Wir lieben einander und trotzdem sind Konflikte so schwer zu lösen und oft so verletzend für beide Seiten. Und was es braucht, ist dieses Verstehen und dieses Dahintergucken. Das ist ganz oft so und das macht es so komplex. Wir haben nicht nur, Angst ist oft etwas, was wir nicht äußern, sondern dass wir Wut äußern. Aber das machen wir auch mit Trauer oder mit Schmerz. Dass wir sagen, uns verabredet haben mit einer guten Freundin und die hat abgesagt, warum auch immer. Vielleicht, weil sie depressiv ist oder traurig ist oder und das nicht so äußern kann, als People-Pleaser sagt, oh, heute klappt's leider nicht und so und sich dann höflich entschuldigt. Und dann sind wir vielleicht ärgerlich und sagen, warum kommt die nicht, immer kommt die nicht, Mann. Und dann reagieren wir mit Wut. Aber letztendlich steckt die Enttäuschung dahinter, dass wir diese Freundin vermissen. Und dass wir gerne mit dieser Freundin zusammen wären. Und eigentlich wäre es gut, wenn wir ihr dann schreiben, ich vermisse dich. Schade, dass es heute nicht klappt. Ich vermisse dich. Das sagen wir viel zu selten. Wir zeigen uns viel zu selten verletzlich. Manchmal schreiben wir dann nur, weil wir wütend sind, schreiben wir vielleicht nur, ja, ist okay oder so oder irgendwas in der Richtung. Dann ein anderes Mal. Aber oft sind es eben auch die sekundären Emotionen, die wir entwickeln. Auch das sind Schutzmechanismen, weil wir sonst zu sehr verletzt sind. Und das ist auch vielleicht nochmal zu dem Punkt zu Entwicklungstrauma. Entwicklungstrauma ist deshalb so schwer zu verstehen und auch ganz viele erkennen das erst mit 30, 40, 50 Jahren, dass sie ein Entwicklungstrauma haben. Die haben schon immer gemerkt, irgendwie geht's mir nicht gut und ich bin am Kämpfen, aber sie wussten nicht warum. Und Entwicklungstrauma hat einen großen Einfluss auf den Selbstwert. Wenn wir immer wieder hören, du bist schuld, wegen dir musste ich, so wie du das vorher auch so schön beschrieben hast, dann macht das den Selbstwert ganz, ganz klein und führt zu einer massiven Selbstabwertung. Es macht was mit der Identität, zu glauben, ich bin verkehrt, ich genüge nicht, ich reiche nicht, ich muss ganz viel tun, damit ich doch noch irgendwie reiche. Ich habe immer overperformed, das war so meins. Ich habe immer überall alles gegeben, um mir selber zu bestätigen, dass ich doch nicht so klein bin. Aber egal, welchen Erfolg ich hatte, ich habe immer gedacht, na, das war jetzt Zufall. Da hatte ich aber auch Glück. Und also das Interessante ist, dass der äußere Erfolg mit dem Inneren nicht korrespondiert. Wenn wir uns, ne, und dann können wir uns immer weiter antreiben. Egal, was wir im Außen erreichen, wenn wir das innerlich nicht fühlen, wird uns das nicht erreichen. Und also es hat auf die Identitäten Einfluss, auf den Selbstwert und natürlich auf unsere Beziehungen. Ob wir vertrauen können, ob wir wirklich uns zeigen können, ob wir dem anderen zum Beispiel ganz offen begegnen können und sagen können, oh, wie schön, ich freue mich auf dich, oder Angst haben, wenn wir das sagen und der andere sagt vielleicht nur, ja, ist okay, dass du da bist, ja. Können wir wirklich auch Liebe ausdrücken? Können wir Nähe auch Anziehung ausdrücken? Können wir sagen, du bedeutest mir unglaublich viel? Oder habe ich auch da Angst vor Verletzung? Und mir ist das oft so gegangen, dass es mir schwer gefallen ist, vor allem auch positive Gefühle auszudrücken, weil ich immer Angst vor Verletzung hatte und vor Zurückweisung. Und dann habe ich mich lieber bedeckt gehalten, ja, lieber ein bisschen geschützt. Und ich glaube, viele von uns kennen das. Also Entwicklungstrauma, wirkt sich auf so viele Lebensbereiche aus. Die Art und Weise, wie wir Beziehungen führen, wie wir einander vertrauen, wie wir uns dem anderen öffnen können und vielleicht auch, was wir erwarten, wenn wir erlebt haben, dass andere missbrauchend mit uns umgegangen sind, dann erwarten wir, dass andere das wieder tun. Und wir glauben auch nicht, wenn der andere sagt, hey, ich habe dich wirklich lieb, dann denken wir, okay, du sagst das jetzt, aber du meinst das nicht. Und wir warten schon darauf, dass es irgendwann anders ist. Und dass das alles Entwicklungstrauma ist, das begreifen wir erst später. Und das ist so mein Wunsch mit diesem Buch, dass wir viel mehr ein Bewusstsein haben und diese Puzzleteile zusammenstecken können und begreifen, was hat das eigentlich mit uns gemacht? Und welches Leben, so wie du das so schön beschrieben hast, was für Schutzmechanismen haben wir, um uns ins Außen noch besser anzupassen, um im Außen noch mehr zu performen und auch noch besser anzukommen, damit wir doch noch spüren, dass wir wertvoll sind und gut so, wie wir sind.
Liebe Eileen, Trauma endlich überwinden. Ich kann es wirklich jeder empfehlen. Ich glaube, das zeigt auch dieses Interview ganz klar, wenn man dich jetzt gehört hat. So ein tolles Buch, überall erhältlich. Und du bist ja auch auf anderen Kanälen unterwegs, verlinke ich nochmal. Und ja, ihr Lieben, Trauma endlich überwinden. Ich finde es eh so toll, dass wir in einer Zeit sind, wo wir endlich mehr Licht an diese Themen lassen und Luft an alte Wunden, damit die nicht zu weiteren Verhärtungen unseres Lebens führen müssen. Danke.
Vielen, vielen Dank, liebe Sarah. Du bist wundervoll.
Und ja, ihr Lieben, wir wünschen euch jetzt noch erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer ihr gerade seid. Ciao.
Tschüss.